Vision 45, die Entwicklungshelfer
für deine zweite Lebenshälfte.
Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit dem wundervollen, absolut fantastischen und einzigartigen Markus.
Und mit der, mein Gott, jetzt gehen mir die Superlative
Verdammt, er muss überlegen.
Ich brauche jetzt noch mehr Superlative und ich habe sie gerade nicht zur Hand. Kirstin.
Ja, in solchen Fällen sagt der kreative Mensch einfach nur the one and only oder so.
Mit the one and only Kirstin Ludwig. Schön, dass du dabei bist.
Und wir haben heute ein neues Format für dich.
Ja.
Und das neue Format, wir haben eben überlegt, welchen Hashtag wir dafür nehmen. Wir hatten schon Hashtag Hörermail, Hashtag Message und Hashtag Schnippelpu.
Schnippelpu hatten wir auch.
Schnippelpu, genau. Ja, weil wir dachten, ich war das. Ich dachte, Mail ist so langweilig.
Ja.
Und auch nicht genderkonform.
Und vergiss also speziell Hörermail nicht. Und vergiss den scheiß Hashtag nicht. Und auch die Smileys, die müssen wir vielleicht auch noch dazu tun.
Was?
Smileys müssen wir auch noch mit dazu tun.
In den Hashtag.
Ja, Hashtags und Smileys.
Ja, okay. Also wir haben eine Hörermail, also wir bekommen ja häufiger Mails und auch ab und zu Sprachnachrichten, da freuen wir uns immer sehr. Wir veröffentlichen daraus keine Inhalte, wenn dort nicht explizit steht, dass wir das dürfen. Und in dieser Mail steht explizit, ihr dürft das für euren Podcast verwenden. Vielen, vielen Dank. Mhm. Und das machen wir jetzt auch.
Ja, da sagen wir erstmal Dankeschön an die Sabrina, die uns das geschrieben hat.
Richtig.
Und
du kriegst jetzt deine eigene Podcast-Episode, Wahnsinn. Sabrina, weil wir fanden deine Mail super und das Thema ist, glaube ich, auch sehr wichtig und ja. Deshalb.
Also ich glaube, das Erste, was wir auch bemerken müssen aus dieser Mail, was wirklich auch bemerkenswert ist, dass sie schreibt, es war eine sehr gelungene Folge mit guten und vor allem komprimierten Tipps.
Ja.
Also so ein Lob stecken wir natürlich unglaublich gerne ein und wiederholen das hier auch gerne nochmal in dieser Folge.
Ja, vielen Dank dafür, genau. Und schön ist auch das Komprimierte.
Ja.
Das nehmen wir mal mit.
Da freuen wir uns auch doll drüber. Ja. Zunächst einmal deine erste Anmerkung und das war irgendwie ganz spannend, dass du sagst, ich glaube nicht, dass auf Dauer eine Beziehung ohne gemeinsame Interessen möglich ist. Für harmoniebedürftige Menschen ist eine Beziehung oder das Zusammenleben mit dem Partner oft wichtiger als eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Bei ähnlichen Interessen sind Kompromisse besser zu schließen. Vor allem kommt es dann zu Problemen, wenn nur ein Partner sich ausleben und der andere scheinbar hinten ansteht. Wenn dieser zu kurz gekommene Partner dann auch noch über zu wenig Selbstbewusstsein verfügt und seinen Lebenszweck vom Glück des anderen abhängig macht, wird es richtig kompliziert.
Ja.
Boah, da sagen wir doch erstmal was.
Unterschreibe ich. Das unterschreibe ich.
Ja, ne?
Ja, total, klar. Ich fühle mich da auch ein bisschen angesprochen, weil ich, glaube ich, gesagt habe, dass gemeinsame Interessen nicht ein Garant sind für eine gelungene Beziehung, das sehe ich nach wie vor so. Was ich aber gar nicht mehr so genau weiß, ob ich gesagt habe, dass es bei meinem Mann und mir so ist, dass wir wir haben kein gemeinsames Hobby. Und wir gehen nicht zusammen wandern, weil ich wandern nicht mag, er liebt wandern. Im Garten darf ich gucken, aber nichts machen. ich gehe gerne auf Seminare und all solche Geschichten, das ist nicht so seins. Also wir machen, was Freizeitgestaltung angeht, die gemeinsame Freizeitgestaltung ist entweder im Garten sitzen und reden und lesen oder auf dem Sofa liegen und reden und lesen. Ansonsten gibt's da nicht viel. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, das wiegt gemeinsame Hobbys auf. Wir haben die sehr gleiche Vorstellung davon, wie eine gute Beziehung funktioniert, und haben einen sehr ähnlichen Werte-Background, was Eigenverantwortung angeht, Ehrlichkeit angeht. Und das wiegt das Ganze auf. Wenn ich jetzt den Fall nehme, den Sabrina in der Mail geschrieben hat, bei harmoniebedürftigen Menschen ist das natürlich, die dazu neigen, sich so ein bisschen auch überanzupassen.
Soll ja solche Leute geben.
Kennst du jemanden?
Mir fällt gerade so spontan niemand ein.
Ich meine nicht dich, Markus, weil ich finde, das ist bei dir schon, also ich kenne Menschen, die geben wirklich ihr komplettes Leben auf für den Partner.
Das tue ich dann doch nicht.
Genau, das tust du dann doch nicht. Du dämpfst das zwar vorübergehend ein bisschen ein.
Ja.
Aber es gibt ja Menschen, die wirklich, die sind einfach dann von der Bildfläche verschwunden, ja, haben eine neue Frisur, einen neuen Kleidungsstil, neue Freunde, neue Hobbys, alles neu, neue Ansichten.
Ja.
Und das für solche Menschen ist es natürlich total schwierig, wenn es nicht ohnehin eine Gemeinsamkeit gibt. Ja, sehe ich auch so.
Es ist aber auch noch die Gefahr auf der anderen Seite, wenn du gefühlt alles mit deinem Partner machst, getreu dem alten Motto, alles einer für alles und für ewig, dass man die Menschen auch irgendwie gefühlt nicht mal mehr alleine bekommen kann, sondern immer nur noch im Doppelpack. Und all solche Geschichten, kann das auch mal ein bisschen anstrengend werden.
Ich glaube, das knüpft auch etwas an das, was wir in der letzten Episode zum Thema Beziehungen gesagt haben, nämlich, dass unser Partner nicht die Verantwortung dafür hat, uns glücklich zu machen. Mhm. Und ich erlebe das häufig, dass das so die Vorstellung einer perfekten Beziehung ist, wenn man so völlig auf einer Wellenlänge ist, wenn es keine Reibungspunkte gibt, wenn man sich immer ohne Worte versteht und der andere quasi blind die Bedürfnisse des anderen erfüllen kann. Alle Hobbys sind gemeinsam, man ist wirklich 24/7 zusammen und ich kenne Paare, die haben sich nach 10 Jahren zum allerersten Mal gestritten. Die haben sich vorher nie gestritten.
Nach 10 Jahren?
10 Jahre. Ja. Und erster Streit, Trennung. Weil du hast gar keine Konflikt, die hatten halt keine
Strategie, wie man es lösen kann.
Es war total bitter.
Ja.
Und da glaube ich, dass das auch so entspringt, dieser Wunsch nach dem Allumfassenden, eben nach dem The One and Only, der so alle Bedürfnisse in einem befriedigt,
ja,
die es auf der Welt überhaupt gibt. Und ich habe es heute Mittag beim Frühstück gesagt, ich lebe ja unter anderem nach dem Motto, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Das gehört für mich dazu.
Ja, das kann passieren.
Ja.
Ja, aber dieser Part, dass ein Partner dann irgendwie auch hinten ansteht, der eine lebt sich aus, der andere steht hinten an, den die Sabrina beschreibt, der ist ja auch irgendwie spannend, weil da scheint jemand im Mangel zu leben in so einer Situation und gibt dann dem anderen die Verantwortung, so nehme ich doch mal mit oder mach mich mal glücklich oder kümmere dich um mich oder wie man es auch immer nennen möchte. Und ich glaube, das ist dann natürlich ein wahnsinnig anstrengender Part. Wenn du dann gefühlt irgendwie schon darauf warten darfst, dass eine WhatsApp-Nachricht oder ein Anruf kommt, so nach dem Motto, wo bist du denn, wo bleibst du denn, ich bin allein zu Hause oder irgend so etwas. Mhm. Das kann schon mal richtig stressig sein. Und da sind wir natürlich irgendwie in so einem Bereich, wo es in meiner Welt schon ziemlich ungesund wird.
Und es gibt ja diese schöne Aussage, dass man sich erst selbst lieben muss, bevor man jemand anderen lieben kann, der stimme ich nicht zu 100% zu. Allerdings, wenn jemand die Verantwortung für sein eigenes Glück so komplett in eine andere Person projiziert, dann ist das natürlich total schwierig. Und das ist super schwierig für den Menschen, der das tut, weil der sich wahrscheinlich in einer Achterbahn der Gefühle befindet, die er selbst ja gar nicht steuern kann. Also es ist so dieses Prinzip der... Also was grinst denn so?
Ich höre einfach gerne zu.
Du grinst gerade so komisch. Ja, die er selbst nicht steuern kann. Und das ist nie ein gutes Gefühl, wenn man sich selbst, also wenn man die Dinge, die das Leben, den ureigensten Lebensmittelpunkt betreffen, nicht mitsteuern kann, weil man es ja vom anderen abhängig macht. Mhm. Das ist so das eine. Und dann stelle ich mir vor, ich hätte einen Partner, der so ist.
Stell dir mal vor, du hättest so einen Partner, der den ganzen Tag lang das Bedürfnis hätte, dich retten zu wollen.
Ja, wieso retten?
Keine Ahnung. Ja, eben, wieso retten? Dich muss keiner retten, das ist schon klar.
Nee, aber stell mal vor, du hast einen Partner oder du hast eine Partnerin, die den ganzen Tag nur versucht, dir von den Lippen abzulesen, wie du gerade in diesem Moment zu ihm stehst. Und eigentlich ja, dir nur am Arsch klebt und du bist dafür verantwortlich, dass es ihm gut geht. Stell dir das mal vor.
Ja, das ist, ich finde das ja immer so eine, das ist so eine ganz spannende Geschichte. Es gibt ja Leute, die kleben einem wirklich am Arsch. Das kann es ja alles so geben.
Ich habe es ein bisschen salopp ausgedrückt, aber das.
Ja, salopp ausgedrückt, aber die gibt es ja.
Ja.
Und das ist ja irgendwie immer so ein Part dabei. Ich glaube, die Menschen wollen einerseits irgendwo dazugehören, andererseits wollen die Menschen aber auch irgendwie gefühlt autonom und frei sein. Und dann leben wir den ganzen Tag in so einem Spagat gefühltermaßen.
Aber Sabrina hat ja in ihrer Mail zum Beispiel auch geschrieben, dass es Menschen gibt, für die der Partner der Lebenszweck ist.
Ja.
So. Und das ist natürlich für denjenigen, also erstmal finde ich das schlimm für denjenigen, der jemand anderen zu seinem Lebenszweck macht. Mhm. Weil da glaube ich tatsächlich, dass so eine Selbstwertarbeit eine gute Idee ist. Mhm. Wenn ich selber es mir nicht wert bin, mein eigener Lebenszweck zu sein, sondern das in jemand anderen projiziere. Und damit meine ich nicht, dass meine Beziehung ist mir auch wichtiger als mein Job. Das, also meine Beziehung geht mir, ist wirklich Top 1, das ist mir das Wichtigste. Mhm. Aber mein Partner würde niemals von mir verlangen, meinen Job zu vernachlässigen, um der Beziehung willen. Sondern es ist etwas, was ich entscheide. Und wir sagen im Alltag Job first, aber wenn es hart auf hart käme, keine Ahnung, er wird krank oder es ist ein Todesfall in der Familie oder irgendeine Krise oder so, dann ist mir alles andere egal, dann ist mein Partner wichtig für mich. Das ist eine freiwillige Geschichte. Wenn das jemand von mir verlangen würde, hätte ich das Gefühl maximaler Unfreiheit.
Boah. Ja.
Und ich glaube, dass das schwer zu lösen ist, wenn einer vom anderen abhängig ist.
Ja, es ist, wir haben ja, glaube ich, schon in den anderen Beziehungsfolgen schon mal darüber gesprochen, dass wenn ich mein Glück von einer anderen Person abhängig mache, oder wenn ich einem anderen die Aufgabe gebe, mich glücklich zu machen, oder ich mich als der sehe, der meinen Partner, meine Partnerin glücklich machen muss, dann ist da irgendwie schon was ganz im Argen. Ich glaube, wir tragen erstmal nur die Verantwortung für uns selbst und auch tatsächlich nur für uns selbst. Und wenn wir dann glücklich genug sind, dann können wir auch noch für jemand anders oder können wir mit jemand anders umgehen und mit dem unser Glück noch teilen. Aber die Verantwortung für jemandes Glück zu übernehmen, finde ich schon haarsträubend.
Aber wenn du jetzt eine Partnerin hast oder ich hätte einen Partner, bei dem, der das vielleicht auch sogar sagen würde, es anders aber leben würde, bei dem ich das Gefühl hätte, ich bin sein Leben, sein Glück, sein Hobby, sein alles. Mhm. Weil er mich für sich nichts hat. Und da entsteht ja auch dann einerseits so eine Abhängigkeit, aber auch so ein Frust, weil ich das eben nicht immer alles bedienen kann, die Bedürfnisse und Erwartungen. Das heißt, dann ist irgendwann auch Ärger oder Wut oder das Gefühl von zurückgesetzt sein auf der anderen Seite, was dann wieder zu blöden Diskussionen führt und zum Streit und so weiter. Mhm. Also angenommen, ich habe jemanden, der das auch sagt, aber nicht so lebt. Was kann man da tun als quasi Betroffene oder Betroffener?
Wow.
Also nicht so leicht, ne?
Nee, leicht ist es nicht. Ich bin ja immer ein großer Freund davon, erstmal zu sagen, was das mit mir macht, wenn der andere so ist, wie er ist. Und eine Rückmeldung darauf zu geben und zu sagen, bis hierhin ist gut und ab dieser Grenze wird es mir zu viel, oder? Mhm. Also ich glaube, Kommunikation spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Auch wenn Sabrina das so erlebt hat, dass die Kommunikation dafür auch nicht unbedingt immer sehr konstruktiv ist und auch nicht immer dazu führt, dass es irgendwie zu einem Konsens führt, sondern dass das Ganze immer wieder noch auf Streitbasis unterwegs ist, dann, auch wenn es hart klingt, ich glaube, da muss man auch tatsächlich ein bisschen an sich selber denken und wenn es too much ist, dann muss man gucken, wie hoch ist der Preis, den ich dafür zahle, dass es so ist in der Beziehung, vielleicht dann auch zu gehen.
Das war auch mein Gedanke gerade. Wie viel bin ich bereit zu zahlen, in Anführungsstrichen? Für mich wäre, ich habe gerade überlegt, was ich mache oder machen würde in einer solchen Situation. Und hätte ich eine Klientin auf meinem Coaching-Sessel sitzen mit diesem Thema, was wäre das Erste, was ich abklopfen würde? Und das Erste, was mich interessieren würde, ist, wie ist das Gefühl in Bezug auf den Partner? Also wie stark ist die Liebe? Was steckt da einfach emotional drin? Und ich glaube, wenn das eher so eine Beziehung ist, wenn man denkt, naja, geht auch schöner, so mhm. insgesamt, so, wenn man sich die Streitigkeiten ums Drumherum wegdenkt, dann hat man vielleicht eine andere Ausgangsposition, als wenn man sagt, große Liebe, aber das Klar. und das ist schwierig.
Ich glaube auch, dass irgendwie, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welcher Phase einer Beziehung man sich befindet, aber wenn man irgendwie grob noch, ich nenne das mal so, in den ersten 12 Monaten einer Beziehung steckt,
ja.
Dann wäre mein Tipp nicht unbedingt, geht mal zum Paartherapeuten und guckt mal, was ihr da noch retten könnt, wenn ihr so gerade in einem halben Jahr oder einem Jahr unterwegs seid, ja. sondern dann zu sagen, sorry, dann sitzt ihr leider auf einem toten Pferd und dann ja. lohnt es sich dann auch irgendwie nicht lange weiterzureiten, sondern ja. dann heißt das dummerweise auch mal abzusteigen.
Also wenn in den ersten 2 Jahren solche Probleme auftauchen, da wäre ich sehr, ich persönlich, Kirstin Ludwig, sehr skeptisch, weil in den ersten 2 Jahren ist man ja eigentlich noch mit dem Kopf im rosaroten Hormonnebel und also ich weiß nicht, ich habe glaube ich 2,5 Jahre gebraucht oder so, um überhaupt den Gedanken zu haben, dass mein Partner nicht perfekt ist, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen vorher. Ich fand den einfach perfekt und ich war völlig wie vor den Kopf geschlagen, als ich festgestellt habe, das stimmt gar nicht.
Da hat er sich dann offenbart, was?
Ja, hat er vorher schon auch. Habe ich aber alles irgendwie weggemacht.
Oder du hast die rosa Brille endlich mal abgenommen.
Ja, genau.
Und mal ein bisschen genauer hingeguckt.
Das war echt der Knaller. Und das habe ich ihm auch ganz erstaunt gesagt. Du bist ja gar nicht perfekt. Und er so, nee, krass. Ich dachte immer, du bist perfekt. Also sowas zum Beispiel. Du hast völlig recht. Ich kenne. Und für mich ist auch immer ein weiteres Kriterium, die Frage zu stellen, was bringt mein Partner in mir zum Vorschein? Meine guten Seiten oder meine schlechten Seiten? Hm. Und wenn ich einen Partner habe, der es schafft, nicht ab und zu mal, sondern permanent, also meine Mutter kann zum Beispiel auch meine schlechteste Seite in mir hervorrufen, aber das dann auch wirklich nur einmal in 5 Jahren oder so. Hm. Das kann mein Partner auch, weil ich ihn einfach nah genug ranlasse, aber wenn ich permanent mich verhalte und von meiner schlechten Seite zeige, dann ist das für mich ein Indiz dafür, dass das Ganze vielleicht nicht eine gute Beziehung sein soll, sondern vielleicht eher eine gute getrennte Beziehung sein soll.
Naja, aber weißt du, dieses Thema Loslassen auch von so einer Beziehung, weil man hat natürlich auch schöne Momente erlebt und es ist ja auch ein liebenswerter Mensch und das eigentlich ist ja ein ganz netter Kerl oder eine ganz nette Frau an dieser Stelle. Da merken wir ja immer wieder, dass die Leute gerade bei dieser Form von Veränderung ganz, ganz große Probleme haben.
Ja.
Und dann gibt's auch noch so eine gewisse Form von Loyalität und Verantwortung, die da noch eine Rolle spielt, wo ich sage, wenn ich ihn verlasse oder wenn ich sie verlasse, dann stürzt er oder sie vielleicht auch noch ab und was auch immer daraus entstehen kann. Und dann bleiben viele Menschen auch manchmal auch sozusagen ein bisschen ihrem Körper raubbauend in so einer Beziehung stehen und tun sich nicht gut damit.
Ich bin ja auch Freund davon, tatsächlich für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen. Also jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, ja. Und mir ist trotzdem sehr bewusst, dass ich auch Verantwortung übernehme für meinen Partner. Mhm. Einfach, ja, das ist halt meine Sichtweise. Ich kenne auch Beziehungen, in denen das komplett anders gelebt wird, in beide Richtungen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was individuell ist.
Das muss jeder für sich selbst wissen, klar.
Ich würde jetzt auch nicht leichtfertig jemanden verlassen. Aber die Entscheidung ist immer, naja, wem schade ich mehr?
Also, schade ich mir oder schade ich ihm?
Ja, und da ist es wirklich wichtig, sich immer wieder hinter die Ohren zu schreiben, dass du bitte auf dich achtest und dann auf die anderen. Es ist genauso, wenn die AIDA untergeht, auf der du gerade Urlaub machst. Es wird immer gesagt, rette zuerst dich und dann die anderen.
Im Flugzeug sollst du dir ja selbst auch erst die Sauerstoffmaske genau. übers Gesicht ziehen.
Ja.
Und wenn du damit fertig bist, dann kannst du dafür sorgen, dass es dann den anderen auch noch gut gehen darf.
Sorg dafür. Und das ist etwas, was ich ebenfalls für sehr wichtig halte. Kümmer dich um dich selbst. Auch wenn es deinem Partner nicht gefällt, kümmer dich um dich selbst. Punkt. Und dann bewerte die Situation neu. Also mit neuer Kraft und neuer Energie, weil du dich um dich selbst gekümmert hast, kannst du auch so eine Situation anders bewerten und auch anders handeln.
Yep.
Ja, und irgendwann kommt die Frage tatsächlich, wie viel ist es mir wert? Mhm. Das auszuhalten.
Die große Preisfrage, was kostet es mich?
Was kostet es mich?
Ja.
Ja. Und ich weiß, viele Menschen sagen, dass Beziehungen bereichernd sein sollen und so weiter. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Beziehungen zu schnell beendet werden in der heutigen Zeit, weil ja, weil es viel leichter geworden ist, weil die wirtschaftliche Abhängigkeit nicht so gegeben ist und egal. Also ich bin eher so ein treues Schaf. ich gehe auch durch schlechte Zeiten mit meinem Partner und der auch mit mir. Aber irgendwann ist halt auch eine Grenze erreicht und ich glaube, dass man sehr aufmerksam sein sollte, um mitzubekommen, wann diese Grenze erreicht ist.
Und wenn du selbst ein bisschen zu blind dafür bist, diese Grenze zu erkennen, dann hast du hoffentlich gute Freunde um dich herum, mit denen du dich austauschen kannst und die man um ein Feedback bitten solltest. Mhm. Das halte ich für ein ganz, ganz wertvolles Ding. Finde das ja schön. Wir plaudern jetzt hier natürlich öffentlich, aber auch in der Phase, als es letztes Jahr bei mir zu Hause auf Trennung hinauslief, haben wir ja auch viel miteinander geredet. Das Ganze muss dann, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch, dass man das alles nicht irgendwie im eigenen Saft schmorend machen kann, weil irgendwie der Blickwinkel verändert sich nicht mehr, wenn du da das alles alleine machst. Und da wünschen wir dir natürlich ganz, ganz dolle, dass du die Herzensmenschen um dich herum hast, die dir auch ein schonungslos offenes und ein ehrliches Feedback geben können, die dir auch mal einen Spiegel vorhalten, den du vielleicht gar nicht so sehr magst.
Ja.
Da kann ich dir auch sagen, die Kirstin ist fantastisch für so etwas. Einerseits als Freund oder Freundin und auch als Coach ist sie dafür fantastisch. Das kann sie richtig gut.
Dankeschön. Und, du auch. Also das ich ruf mal Markus an. Boah, ich bin gerade so wütend. Du musst jetzt irgendwas sagen, damit das weggeht.
Ja, aber ich habe tatsächlich auch in vielen Gesprächen mit Menschen, auch im Coaching, erfahren, dass es nicht allzu häufig vorkommt, mit auch eng befreundeten Menschen über solche Dinge zu sprechen. Also viele, viele Leute machen das echt mit sich ganz alleine aus.
Und ja.
Die schmoren zum Teil über Wochen, Monate, Jahre allein im eigenen Saft, bis sie dann irgendwann mal sagen, du, ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber das war mal so und so. Und dann denkst du, oh mein Gott, also unter Berücksichtigung dieser Information hätte ich dir vielleicht schon an anderer Stelle einen deutlich anderen Rat gegeben als das, was ich bisher getan habe.
Und ich glaube, das ist häufig so bei Männern, dass die vielleicht nicht so sehr darin geübt sind, über ihre Emotionen zu reden oder so.
Das heißt, vielleicht ein bisschen Gender-Klischee-mäßig. Wir haben doch auch Hunger und Durst. Also das sind doch auch enorme Emotionen. Müdigkeit kennen wir auch.
Aber Hunger ist keine Emotion.
Für uns schon. Nein, aber
nur mal so am Rande.
Ja, ganz klar. Also
Gefühle.
Ja, man sagt uns Jungs nach, dass wir das nicht ganz so gut kennen, nicht ganz so gut können und nicht so häufig machen, wie ihr das als Frauen macht.
Und vielleicht ist es auch eine ganz gute Idee, auch mit jemandem darüber zu sprechen, den du nicht so gut kennst. Weil Freunde sind oft sehr, oder also ich kenne so diese typischen Frauengespräche, wo dann eine sagt, ja, und weißt du, was er dann zu mir gesagt hat? Dann hat er das und das gesagt. Also, was? Nein, schieß dieses ihn in Schwein. Den Wind, dieses Arsch. das hilft dann ja auch nicht. Also blinde Loyalität hilft ja auch nicht, sondern Ehrlichkeit hilft da weiter.
Also ich finde das großartig, das auch mit Gesprächspartnern beiderlei Geschlechts zu besprechen.
Ja.
Also nicht nur die männliche Seite, sondern auch die weibliche Seite mal genauso mit
find
anzuhören.
Finde ich auch.
Finde ich ein total wichtiges Stilmittel innerhalb solcher Geschichten, weil die Geschlechter geben dir da echt nochmal ganz anders Feedback auf das, was du da erlebst. Und ja, einige Männer sind mit sowas vielleicht auch ein bisschen überfordert, wenn du die als Mann ansprichst. Sag mal, was würdest du da machen? Kriegst du vielleicht so ein, weiß ich nicht, geht mir genauso. Aber sehr viel weiter geht's dann manchmal halt nicht. Ich habe das große Glück, ich habe zwei Freunde, mit denen ich das wirklich ganz, ganz toll besprechen kann. Bin da sehr dankbar dafür. dass ich da auch meine Irrungen und Wirrungen in meinem Kopf mal von männlicher Seite gefeedbackt bekomme. Das ist großartig.
Ja, ja, das finde ich auch. Also das finde ich auch ganz grandios. Ich mache das dann, Markus ist dann immer meine männliche Ansprechperson. Und dann habe ich noch jemanden in meinem Bekanntenkreis, der so ganz anders tickt als Markus. Den spreche ich da auch manchmal an. Aber du bist eigentlich mein bevorzugter Ansprechpartner, wenn ich mal die männliche Seite verstehen möchte. Und ich meinen Mann gerade nicht fragen kann, weil er die männliche Seite ist. ich glaube, dann ist es immer noch die, also ich mache zum Beispiel Beziehungsentscheidungen, wenn es darum geht, was ist es mir wert? Also wenn ich jetzt Gespräche geführt habe und so und ich komme aber trotzdem nicht zu einer Entscheidung, dann ist es mir sowas tatsächlich wert. Ich gehe dann irgendwo zu einem Coach, den ich gar nicht kenne und gönne mir einfach dazu ein Entscheidungscoaching, um für mich nochmal Klarheit zu bekommen, weil der mich eben nicht kennt und mich dafür auch anders wahrnimmt und auch vielleicht nochmal andere Fragen stellt. Und dann überlege ich mir, das ist immer so mein Mittel der Wahl, wenn es mir schwer fällt, mich zwischen zwei Möglichkeiten oder sogar mehreren Möglichkeiten zu entscheiden. Entschuldigung. Ich stelle mir vor, wie ist das in 5 Jahren? Wie ist es in 10 Jahren? Wie ist es in 15 Jahren? Wie ist es in 20 Jahren? In 30 Jahren? In 40 Jahren, wenn das mit dieser Beziehung so weitergeht und die Dinge, die mich stören, sich nicht ändern? Mhm. Und das mache ich einerseits in der Situation, also wenn ich zum Beispiel gerade sauer bin und so. Und das mache ich dann aber bewusst auch nochmal in der Situation, wenn ich gerade nicht sauer bin. Weil dann habe ich so ein Gesamtheitsbild. Und was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn ich mich streite, also wenn wir zum Beispiel gerade Streit haben, mein Mann und ich, wegen irgendwas, woran wir uns beide nicht mehr erinnern können, so, und wir haben mit Leidenschaft gestritten, dann will ich immer raus. Das ist immer noch so mein, ja, das ist alles ganz schrecklich und so. Ich stelle mir dann die Frage, was wäre, wenn ich nur noch einen Tag mit ihm gemeinsam hätte? Oder was wäre, wenn ich wüsste, dass einer von uns eine schwere Erkrankung hat? Wie wichtig wäre dieses Thema dann noch? Und dann kann ich das Ganze auf so einer Wichtigkeitsskala einsortieren und komme dann, also jetzt in Bezug auf meine Beziehung, immer wieder zu dem Schluss, okay, ist eher so bei 0,0005.
Ich würde sagen, es
geht, weil ich habe das Thema schon vergessen.
Gerät in den Bereich der Bedeutungslosigkeit.
Ja, genau.
Und damit ist es gut. Also immer aus der Emotion heraus zu entscheiden, ist sicherlich nicht das Gesündeste, was man tun kann. Ich hätte es auch für sehr wichtig, das wirklich einmal durchaus im emotionalen Rausch zu betrachten, aber das ist genauso, auch wenn es abgekühlt ist und sozusagen, die Bundeswehr sagt ja, nachdem du ein Ärgernis erlebt hast, darfst du dich natürlich beschweren, allerdings immer erst nach Ablauf einer Nacht.
Ja.
Das heißt also, schlaf erstmal eine Runde drüber und guck mal, ob die Emotion am nächsten Tag immer noch so heftig ist, wie sie es heute ist. Und auch das ist nochmal ein ganz wertvoller Tipp. Bevor du eine Entscheidung triffst, schlaf lieber nochmal ein Ründchen drüber, vielleicht auch zwei, und guck mal, was die Emotionen dann mit dir machen.
Geh übers Wochenende, besuch eine Freundin übers Wochenende oder einen Freund, schaff ein bisschen Distanz und betrachte aus der Distanz das Ganze nochmal. Und aus der Distanz stellst du dir die beiden Fragen nochmal, also die, was ist, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist, wie ist das in 15, 20, 30, 40 Jahren und was wäre, wenn jetzt einer von uns eine schwere Krankheit hätte. Und wenn du da dann schon nicht so sicher bist und sagst, naja, weiß ich auch nicht, wenn das jetzt so weitergeht, so richtig schön ist das nicht, dann versprich dir nochmal selber, dass du ganz, 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 ganz ehrlich bist und beantworte das nochmal neu. Dann hast du meistens eine Tendenz.
Ja.
Und dann hast du auch eine Antwort auf deine Frage, wie viel ist es mir wert? Also was kostet es mich?
Und oftmals ist es auch so etwas, wenn sich eine Tür schließt, geht auch wieder eine neue Tür auf. Es ergeben sich immer wieder Chancen dadurch.
Also ja.
Ja.
Ja. Ja, nee.
Ja, nee.
Ja, ich weiß, dass das so ist. Ich könnte das zum Beispiel nicht. Wenn ich mich trenne, dann bin ich erstmal herzenskrank für Monate. Also wirklich. Ich muss das alles durchdenken, muss das alles durch alle Trauerphasen und Wutphasen und so weiter. Ich könnte mich ich würde in der Situation sich öffnende Türen schlicht und ergreifend nicht wahrnehmen.
Ich glaube, die sich öffnende Tür muss ja nicht gleich wieder eine neue Beziehung sein, aber
egal.
Sozusagen, es könnte auch mal ein neues Interessengebiet auftauchen oder es kommen neue Menschen in.
Wäre bei mir egal, würde ich nicht können.
Ich glaube, das ist aber auch ein weibliches Thema, dass die Mädels an sowas länger kauen als wir.
Ja, gerne. Wir sind da emotional.
Ihr etwas seid da länger dran gebunden.
Also viele Frauen. Ich kenne auch Frauen, bei denen das anders ist. Und das ist aber auch, glaube ich, eine Frage der Definition von oder ja der Erwartungshaltung, die ich an eine Beziehung habe. Wenn ich jemand bin, der für Dauerhaftigkeit und so durch dick und dünn bis in alle Ewigkeit und egal was kommt, wenn das meine Werte sind, dann knabber ich an dem Verlust dieser Beziehung sicherlich etwas länger, als wenn ich sage, na ja, ich nehme mal, was kommt. So, das ist beides eine berechtigte Lebenseinstellung, aber es hat halt unterschiedliche Ergebnisse. So, das ist übrigens auch mein heißer Tipp für Beziehungen, die neu anfangen. Da einfach nochmal, also ich glaube, dass es gar nicht so wichtig ist, auf die gemeinsamen Hobbys zu gucken, sondern wirklich eher so auf den, jetzt kommt ein ganz altmodisches Wort, gemeinsamen Wertekanon. Einfach zu gucken, passen die Werte zueinander? Mhm. Passt vielleicht die Sozialisierung zueinander? Ja, und wenn es nicht zueinander passt, wie viel Freiheit und Unabhängigkeit bin ich bereit, meinem Partner einzuräumen?
Ja.
Wie fühle ich mich, wenn ich mit dem zusammen bin? Fühle ich mich aufgeregt und habe Angst, dass er mich nicht mehr will, wenn ich mich nicht auf eine bestimmte Art und Weise kleide, verhalte oder so? Oder habe ich das Gefühl, ich kann mich da so richtig entspannen und bin gut so, wie ich bin?
Und wie fühle ich mich, wenn er weg ist? Auch das ist ja eine spannende Geschichte.
Ja.
Wenn der Partner gerade nicht da ist.
Ja.
Gibt es eine große Sehnsucht oder ist das so ein, kann es ja auch mal sein.
Ja, oder fühle ich mich, also mein Partner ist zum Beispiel gerade im Urlaub, seit gestern. Wir sind jetzt fast 10 Jahre, wir sind jetzt 9 Jahre zusammen.
Mhm.
Und in den ersten Jahren hatte ich schon Sehnsucht, wenn er nur aufs Klo gegangen ist. Das war echt ganz schlimm. Und es hat sich tatsächlich, das hätte ich nie gedacht, das ist weniger geworden mit der Zeit. So dass ich jetzt hier aber wie Falschgeld in meinem Haus hocke und denke, irgendwas ist hier komisch, weil mein Mann nicht da ist. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, ohne den.
Ich fand ja auch eben deine Erkenntnis so spannend, als du festgestellt hast, Andreas ist gar nicht da und wir reden eigentlich doch ganz schön viel miteinander. Und dadurch, dass Andreas nicht da war, war ich dann der heute. So die ersten kleinen Tiraden von emotionalen Begebenheiten der letzten Tage so mitbekommen hat.
Aber Tirade hört so nach sich, so nach Meckern an. Aber ja genau, also ich habe wirklich festgestellt, wie viel Kommunikation so nebenbei passiert, die mir gar nicht so bewusst war. Fand ich sehr, sehr spannend.
Ja.
Ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis für den einen oder anderen oder die eine oder andere, die sagt, irgendwie, mein Mann redet nicht mit mir oder wir reden nicht genug. Ich habe jetzt erstmal festgestellt, wie das ist, wenn der weg ist und natürlich nicht mit mir redet. Und das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also wirklich spannende Erkenntnis. Ja, ich weiß nicht, ob ich unsere Hinweise, unsere Impulse jetzt nochmal in chronologischer Reihenfolge auf die Kette kriege.
Ich kriege die gar nicht sortiert.
Ich kriege die auch nicht sortiert. Vielleicht können wir die der Reihe nach in die Shownotes schreiben, so ja, stichpunktartig.
Das können wir bestimmt.
Dann haben wir das in komprimierter Form. Und
wir freuen uns natürlich darüber, dass du uns vielleicht auch da verrätst, was du von der Folge heute hältst.
Richtig.
Weil wir haben Bock, auch noch weitere Hörer-Mail-Folgen aufzunehmen.
Genau. Und ich mag auch das Thema Beziehungen gerne.
Das hat man fast gar nicht gemerkt, dass wir da.
Ach, Entschuldigung, ich habe wieder so viel geredet, ne?
Nein.
Ja. Ja, ist halt so.
Also gib uns gerne dein Feedback auf Facebook, bei uns in der Gruppe, per Mail, per Postkarte. Oder wie auch immer, Rauchzeichen. Mal gucken, ob es ja auch ankommt. Wir sagen auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei gewesen bist.
Ich sag auch ganz, ganz lieben Dank, dass du zugehört hast. Ganz lieben Dank, Markus, dass ich so viel reden durfte.
Alles gut. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.